Ja, guten Morgen, lieber Viktor, liebe Linda, auch wenn euch besonders, dir natürlich insbesondere, Viktor, die Predigt gelten soll, so glaube ich, kann sie doch für jeden von uns von Wert sein, dass es natürlich auch um Dinge geht, die unser Gemeindeleben insgesamt betreffen. So möchte ich auch von meiner Seite nochmal alle Gäste, Freunde, Verwandte, natürlich auch die Gemeinde herzlich begrüßen. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Martin Falkenberg und ich bin auch in dieser Gemeinde als Ältester mit tätig. Heute ist ja so ein besonderer Anlass. Wir wollen im Rahmen auch von Gebet und Einsegnung, das, was wir ja auch schon gemacht haben, mit Bestätigung der Gemeinde deinen Dienst als Ältester in dieser Gemeinde festlich begehen und dich damit auch in besonderer Weise unter den Segen Gottes stellen. Lieber Viktor, somit auch von meiner Seite nochmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Entscheidung und Bereitwilligkeit, hier als Ältester zu dienen, mitzuwirken. Wir arbeiten ja schon seit knapp 2 Jahren, glaube ich, in der Ältestenschaft zusammen letztendlich. Die Einsegnung ist ja jetzt nicht so spät, knapp 2 Jahre erfolgt, weil wir gesagt haben, oh, wir müssen noch ein bisschen aufpassen und gucken, besonders lange, sondern ist ja der Corona-Situation geschuldet. Von meiner Seite her hätte ich dich auch am ersten Tag schon fast einsegnen können, aber wir haben natürlich einen guten Weg und sagen, 1 Jahr Zeit wollen wir uns geben, auch als Gemeinde, um einfach zu schauen, ob das alles stimmt und passt. Aber ich habe die ganze Zeit als segensreich erlebt und hatte zu keiner Zeit Zweifel, dass du nicht der richtige Mann für diese Aufgabe bist. Und so bin ich sehr froh, dass du bei dieser Entscheidung auch geblieben bist. Ich habe einen Text gewählt für heute aus 1. Petrus 5, 1 bis 4. Da habe ich gedacht, der liegt eigentlich nahe. Da geht es darum, Ratschläge für Älteste oder Anweisungen im Blick auf Älteste aus 1. Petrus 5, 1 bis 4. Ich möchte den Text einmal lesen, recht kurzer, aber ich denke sehr inhaltsreich. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbar werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. 1. Petrus 5, also das soll unser Text sein, diese 4 recht überschaubaren, kurzen, aber doch inhaltsreichen Verse. Vom Kontext her geht es bei Petrus vor allem darum, dass er Gemeinden in Anfechtungen und Schwierigkeiten stärken will. Gemeinden, die zunehmend in der damaligen Zeit, der Brief ist wahrscheinlich so um 60 nach Christus geschrieben worden, Bedrängnis, Probleme, Anfeindungen, Leiden erlebten. Und Petrus, soweit wir wissen aus der Kirchengeschichte, ist er wahrscheinlich gegen 64 nach Christus auch als Märtyrer in Rom gestorben. Das heißt, dass was er hier schreibt, das hat schon sehr hohe Bedeutsamkeit, auch von dem, was er selbst erlebt hat und wie er selber die Situation eingeschätzt hat. Und Petrus möchte ermutigen, sich seines Glaubens gewiss zu sein und zu bleiben und daraus folgernd auch darzustellen, darum geht es ja über weite Bereiche des 1. Petrusbriefes, wie sieht dieser Glaube in einer eigentlich ungläubigen, in einer zunehmend auch feindseligen Welt aus? Wie kann er gelebt werden? Und zuletzt gibt er dann noch einige Tipps, Anweisungen, Leitlinien, wie dies in der Gemeinde selbst auch gelebt werden kann. Und da spricht Petrus eigentlich zuerst die Ältesten an. Warum? Sicher, weil sie die Hauptverantwortlichen sind und wie sich Gemeinde entwickelt und bewährt und weiter sich darstellt, hängt ja auch mit ihrem Dienst zusammen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, was ich interessant finde, dass er nicht von oben herabredet, ja, der große Apostel Petrus, sondern als Mitältester, so nennt er sich. Ich bin Mitältester, als jemand, der selber Verantwortung in der Gemeinde trägt, der um die Schwierigkeiten auch weiß. Also nicht jemand, der nur am Schreibtisch ein paar gute Tipps gibt, ein guter Bibellehrer vielleicht ist und sagt, das habe ich mir durchgelesen, so müsste das passen und stimmen, sondern der sich da hineinversetzen kann, der lange Jahre selber Ältester war oder zu der Zeit noch sicherlich auch gewesen ist. Das, was ihn beschäftigt hat, das hat er selber miterlebt, da war er selbst dran und deshalb kann er das, glaube ich, auch besonders relevant und bedeutsam weitergeben und auch ehrlich, ja. Er sagt, ich bin Mitältester, ich weiß, was das bedeutet und ich kann das nachvollziehen, weil ich selber in dieser Situation lebe und arbeite. Aber er ist eben auch Apostel, Apostel Christi, so hat er sich auch am Anfang des Briefes vorgestellt, des 1. Petrusbriefes. Das heißt, er war auch ein Augenzeuge von Jesus selbst und so wie es hier auch sagt, auch des Leidens Christi. Also er war bei der Kreuzigung dabei Das heißt, er schreibt jetzt auch nicht nur einfach, ich sag mal, als Kumpel oder als jemand, der uns versteht, sondern natürlich auch aus der Autorität eines Apostels und damit letztlich des inspirierten Wortes Gottes heraus. Das heißt, er ist nicht jemand nur, der uns gut versteht, nachvollzieht, die Situation gut miterfahren hat, sondern natürlich ist es auch inspiriertes Wort Gottes und damit auch die Autorität, die dazugehört. Aber dieser Zeuge der Leiden des Christus kann zusätzlich bedeuten, selber Leid um Jesu Willen erlebt zu haben. Durch sein Zeugnis, und das wissen wir ja von Petrus, er hatte ebenfalls Schwierigkeiten erlebt. Er war angefeindet worden, schon ganz am Anfang seines Dienstes in der Jerusalemer Gemeinde. Er war bedroht worden, geschlagen worden. Das heißt, seine Worte haben auch zusätzlich Gewicht. Petrus war bereit gewesen, diesen Dienst trotz äußerer Nachteile durchzuführen und weiterzumachen. Und trotz Nachteilen und Leid im Glauben zu sagen, ich bin eben dieser Berufung treu geblieben. Und aus diesem Zusammenhang heraus will Petrus hier die Ältesten ermahnen, die Herde zu hüten und das in zunehmend schwieriger werdenden Situationen mit zunehmendem Druck und Potenzial auch an Beunruhigung. Und in einer solchen nicht leichten Situation, würde ich auch sagen, bist du vielleicht auch Ältester geworden. Ja? Corona, gesellschaftliche Umbrüche, aber auch gemeindliche Veränderungen, vieles andere mehr haben da durchaus beunruhigendes Potenzial. Und du hast dir das, glaube ich, auch nicht ausgesucht. Du hast nicht gesagt, Mensch, Corona hätte ich jetzt gerne oder so eine Situation in der Gesellschaft und da möchte ich Ältester sein, sondern das hat uns natürlich überrollt. Das haben wir nicht vorher planen können, so wie Robert es auch gesagt und gebetet hat. Wir können uns unter den Segen Gottes stellen, das ist auch entscheidend und wichtig, aber wir können nicht einfach in die Zukunft schauen, noch nicht mal für wenige Tage oft. Manchmal überrollen uns einfach Dinge und ich glaube, du bist in einer schwierigen Situation mit vielen Umbrüchen, mit vielen Unsicherheitsfaktoren, mit vielen Variablen, wo wir gar nicht genau wissen, wie geht es weiter, weder gesellschaftlich noch gemeintlich, so ganz ohne weiteres, bereit, diesen Ältestendienst zu tun. Und ich glaube, da passt es auch von Petrus herein, der in solch einer Situation, in der er sich selber erlebt hat, dieses auch weitergegeben hat. Was bedeutet das nun? Ich möchte einige Aspekte einfach nennen. Erstens, es ist Gott gewollt. Es ist vom Heiligen Geist bestätigt. Es gibt Männer, die in der Gemeinde, wir haben es ja auch schon gehört, Verantwortung und Leitung übernehmen sollen. Männer, die vorstehen, zum Beispiel sagt so 1. Timotheus 5,17, die darauf achten, dass das Wort Gottes, weitergegeben wird, die Vorbilder sind, die Leitung, die Führung, die Verantwortung übernehmen, die Entscheidungen treffen, die vorstehen. Das ist biblisch, das ist Gott gewollt, das ist nicht einfach nur, was ja auch schon eine ganze Menge wäre, nicht einfach nur plausibel oder pragmatisch oder sinnmachend. Man kann ja auch sagen, ja gut, eine gute Firma braucht auch eine Leitung, also braucht eine Gemeinde das auch. Erstmal nicht völlig falsch gedacht, aber wir haben das Glück, dass es viel tiefer gehen darf. Was Gottes Wort selber sagt, das ist Gott gewollt. Das ist etwas, was der Heilige Geist will. Der Heilige Geist beruft Menschen in diese Aufgaben hinein. Und so hat es auch bei dir getan. Das ist eine gute biblische Ordnung, geht über das hinaus, wo wir denken, das ist menschlich sinnvoll. Und wir finden bereits in den frühen Gemeinden, in der Apostelgeschichte, durch alle Gemeinden hindurch, dass Älteste von Anfang an eingesetzt wurden. Dass es für Paulus ein ganz hoher Wert war. Titus 1, Vers 5 sagt er zum Beispiel, schreibt er an Titus, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück. Warum? Schöne Urlaubsinsel, ich glaube, einige haben Urlaub da gemacht, auch in diesem Jahr. Toll, warum ließ er ihn da zurück? Urlaub machen? Nein, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen. Das ist das eine. Und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Paulus wollte ausdrücklich in jeder Stadt, in jeder Gemeinde Älteste, das sollte also auch nicht einfach dem Zufall überlassen werden. Und Paulus hat Titus sogar geboten. Das heißt, er hat nicht, ist ihm einfach anheimgestellt und gesagt hat, wenn es gerade passt, wenn du Lust dazu hast, das auch noch zu machen, dann übernimm auch diese Aufgabe noch. Sondern er hat es ihm geboten, setz Älteste ein. Das ist dringend notwendig, das ist wichtig, das ist entscheidend, das brauchen die Gemeinden. Und deshalb hat er Titus das so ans Herz gelegt. Und in den ersten Gemeinden, wie gesagt, hat man es auch schon gesehen in der Apostelgeschichte, Älteste waren da. In jeder Gemeinde Älteste, die eingesetzt werden sollen. Also Ältestenschaft ist etwas, und für uns, denke ich, als wichtige Information zu sehen, es ist biblisch, es ist ausdrücklich gewollt, es ist ausdrücklich biblisch motiviert. Das will Gott für jede Gemeinde. Wir finden aber im Neuen Testament durchaus verschiedene Begriffe. Ältester Entschuldigung. Ältester ist ein Begriff, zum Beispiel in 1. Timotheus 5,19 oder auch 2. Johannes 1, betont vielleicht mehr die Reife, den Charakter. Aber auch Aufseher, Hüter wird genannt, zum Beispiel in 1. Timotheus 3,2, Titus 1,7, betont vielleicht mehr so die Verantwortlichkeit in der Wachsamkeit. Und auch der Begriff Hirte fällt, Epheser 4,11 zum Beispiel, hier wird mehr das betont, das Betreuen von Menschen, das Schützen, das Versorgen, aber auch das Lehren des Wortes Gottes. Pastor lateinisch ist ja letztlich eine Übersetzung dessen, was wir als Hirte bezeichnen. Also der Begriff Pastor leitet sich davon ab. Was mir noch aufgefallen ist, Älteste werden hier und auch immer im Neuen Testament im Plural genannt. Natürlich, wenn sich Johannes mal im zweiten Johannesbrief vorstellt und sagt, ich Ältester oder ich als Ältester schreibe dies, dann ist es Einzahl. Aber im Dienst geht es immer darum, dass Älteste in der Mehrzahl genannt werden. Das heißt, wir finden sie nicht. Okay. Danke. Ja, Entschuldigung. Also vielleicht habe ich mich zu viel bewegt oder warum auch immer. Jedenfalls nutze ich jetzt dieses Mikrofon. Also Älteste werden immer in der Mehrzahl genannt. Und das ist auch, glaube ich, eine gute Ordnung Gottes. Der Dienst kann damit besser und breiter, alleine schon durch die verschiedenen Begabungen und Fähigkeiten ausgeübt werden. Man kann sich gegenseitig stützen, tragen, Dinge besprechen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch etwas, was ich sehr wertgeschätzt habe im Ältestendienst in den Jahren, dass wir gemeinsam Dinge tun konnten, überlegen konnten, dass man nicht reflektieren konnten, dass man nicht alleine da saß und dachte, oh weia, wie muss ich das jetzt gestalten und tun? Das heißt, es ist auch ein Schutz gegen Unausgewogenheit, gegen Dominanz, gegen Einseitigkeiten, Überbetonungen, aber es ist auch ein gutes Übungsfeld für Ein-, für Unterordnung, für Demut, für Leben in Einheit, für gemeinsames Gebet, für Buße, für Mitteilen und so weiter. Letztlich ist auch ein Ältestendienst, eine Ältestenschaft eigentlich ein Mikrokosmos der Gemeinde, ja, der gesamten Gemeinde. Das, was dort gelebt wird, sollen, dürfen, müssen wir auch letztlich im Ältestenkreis leben, mit allem, was dazugehört, mit Beziehungen, mit dem, wie wir uns dort darstellen, wie wir den Ältestenkreis gestalten, wie wir miteinander umgehen. Und ich glaube, das wirkt sich auch als Strahlkraft in die Gemeinde hinaus, sowohl im negativen als auch im positiven Sinne in die Gemeinde hinein. Ja, wie wir uns verhalten, das hat auch Auswirkungen auf die Gemeinde. Und wenn die Gemeinde auch an uns das als Vorbild sehen soll, dann ist es, glaube ich, ein gutes und wichtiges Übungsfeld, wie wir uns auch selbst als Älteste untereinander verhalten. Und ich bin sehr froh und dankbar, und das kann ich euch mit Überzeugung sagen, dass wir immer die ganzen Jahre als Einheit zusammengestanden haben, dass wir über viele Dinge diskutiert, besprochen, nachgedacht haben. Aber diese Einheit, das gemeinsame Gebet, auch das gemeinsame Forschen im Wort Gottes und Überlegen, was sagt wirklich das Wort Gottes dazu und was ist nicht vielleicht unsere eigene Meinung, das hat uns doch sehr stark geprägt. Und das möchte, glaube ich, Petrus auch mitgeben. Älteste in der Mehrzahl, nicht ein starker Leiter, der alles bestimmt, einer, der ganz dominant auftritt und sagt, wo es lang geht, sondern in dieser Gemeinsamkeit. Und letztlich ist das ein Mikrokosmos der Gemeinde. Das muss Gemeinde auch in allen ihren Bereichen leben, immer wieder neu lernen, bis hin zur Vergebung, bis hin zur Buße. Ganz viele Dinge, gemeinsames Gebet. Die Ältesten werden nun ermahnt. Hört man vielleicht nicht so gerne auf den ersten Blick. Wir fragen uns, wozu ermahnt, die Herde Gottes zu hüten. Ermahnen, Parakaleo ist dabei ein breiter Begriff, wörtlich erstmal herbeigerufen, bedeutet aber im allgemeinen Sinne jemand in eine bestimmte Richtung ermutigen oder drängen. Und das Substantiv steht dabei in engem Zusammenhang mit dem Dienst des Heiligen Geistes, des Paraklets. Das heißt, Petrus möchte Mut machen, sich dieser Aufgabe zu stellen, verdeutlicht aber auch den Ernst, die Gewichtigkeit der Aufgabe, aber es wird auch deutlich und daher dieser enge sprachliche Zusammenhang, das geht nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Aber da will er auch genau unterstützen. Das ist genau die Aufgabe des Heiligen Geistes, der ja schon beruft, Menschen in Dienste beruft, einschließlich der Ältestenschaft, aber auch sie dann unterstützt, tröstet, ermutigt, aber sicherlich auch ermahnt und zeigt, wo wir uns orientieren sollen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Das ist dieses Ermahnen, was Petrus eben deutlich machen will und wozu die Ältesten auch ermahnt, weil er natürlich auch in Sorge ist. Er wusste ja, wie schwierig die Situation ist und wie viel Unterstützung die Ältesten auch brauchen. Wen sollen wir hüten? Die Herde. Genauer gesagt, die Herde Gottes. Das ist nochmal ein Unterschied, die bei euch ist. Damit wäre es deutlich. Es geht nicht um uns, sondern oder um dich speziell, Viktor, an diesem heutigen Tag, sondern letztlich um Gottes Herde. Sie gehört nicht uns, sie gehört nicht dir, sie gehört nicht irgendwelchen Menschen, Institutionen, sondern sie gehört Jesus Christus selbst. Er ist das Haupt, er hat den größtmöglichen Preis für sie bezahlt. Und das haben wir auch in Apostelgeschichte 20, 28, die wir heute schon gelesen hatten, gehört. Diese Herde für Jesus, unglaublich kostbar, wertvoll. Und die sollen wir wörtlich hüten oder weiden, das heißt schützen, umsorgen, leiten, versorgen. Das hat auch etwas zu tun mit genau hinsehen, Sündenirrlehren, frühzeitig entdecken, aufdecken, andere Gefahren im Blick haben. Aber letztlich geht es dabei immer wieder um das Wort Gottes, an dem wir uns orientieren, welches ja reichlich unter uns wohnen soll, wie schon der Kolosserbrief auch sagt. Und die Bibel benutzt ja nicht umsonst das Bild der Schafherde. Man hätte ja auch andere Tiere nehmen können, aber Schafe werden immer wieder in der Bibel genannt oder deutlich gemacht, Schafherde. Sicherlich hat das auch mit der landwirtschaftlich geprägten Situation damals zu tun. Das heißt, wir müssen natürlich überlegen, wie können wir so ein Bild in die heutige Zeit übertragen, wo wir nicht so landwirtschaftlich geprägt sind, wenngleich auch jeder von uns, glaube ich, schon mal eine Schafherde gesehen hat, vielleicht auch schon mal einen Hirten kennengelernt hat. Aber wir müssen es so ein bisschen übersetzen. Und das Erste, was deutlich ist, ist es keine Abwertung damit gemeint, sondern das Erste, was wir in der Bibel eigentlich finden, ist dieser hohe Wert der Schafe. Und dass es immer wieder wichtig und genannt wird, dass ein guter Hirte für diese Schafe sorgen soll und kann. Aber Schafe als solche sind ein hoher Wert, eine Schafherde. Und das ist das Eigentliche, um was es geht. Und aber sie brauchen eben auch ein hohes Maß an Fürsorge. Und das gibt es ein paar Besonderheiten bei Schafe. Da kann man sicherlich eine eigene Predigt drüber halten. Aber sie haben praktisch keine Orientierung. Das ist schon was Besonderes. Das bei anderen Tieren staunt man, was die für eine Orientierung haben. Ja, ein Zugvogel, der findet Tausende von Kilometern auf den Punkt genau da, wo er hin muss. Im Dunkeln, bei Regen, wo auch immer. Ein Schaf ist ein paar hundert Meter um die Ecke, sieht die anderen von der Herde nicht und ist verloren praktisch. Wird nie wieder zurückfinden, wenn nicht der Hirte kommt und dieses Schaf zurückholt. Hunde und so weiter, alle möglichen Tiere haben eine Wahnsinnsorientierung, wo wir denken, wie kann das sein? Ja? Also ich brauche auf jeden Fall ein Navi, um mich zu orientieren. Mir fällt es also schwerer, wesentlich schwerer als meiner Frau, mich zu orientieren. Aber Schafe haben gar keine Orientierung. Und andere Tiere haben eine sensationelle Orientierung. Schafe aber eben nicht. Sie sind verloren, wenn sich nicht jemand darum kümmert. Sie können sich auch falsch ernähren. Ja? Also sie haben irgendwie kein Gespür dafür, wenn sie auf so einer Graswiese sind, wo vielleicht giftige Pflanzen sind oder wo die richtigen sind. Das heißt, sie würden alles durcheinander fressen. Das heißt, der Hirte muss schon gucken, wo ist die Ernährung gesichert, dass sie nicht einfach Pflanzen mitfressen, die giftig sind. Sie würden auch ein Gebiet komplett abgrasen und dann haben sie auf einmal nichts mehr, ja? Also zerstören, erodieren, ja? Also der Hirte muss schon sehr genau aufpassen, wo kann ich meine Schafe lagern, weiden, damit sie das fressen, was sie fressen sollen, aber auch nicht einfach alles abfressen. Dazu kommt noch, dass ihre Wolle so ein öliges Lamolin, nennt man das, absondert, das sogenannte Wollfett oder Wollwachs, aber in dieser Wolle bleibt dann eben auch durch dieses ölige Lamolin Schmutz, Steine und so weiter hängen. Das heißt, der Hirte muss immer wieder zwischen den Schafschuren die Herde, die Schafe reinigen, sonst würden dort Krankheiten noch auftreten können. Selber können sich von diesem Schmutz nicht befreien. Und Schafe sind praktisch schutzlos gegenüber Raubtieren. Also sie haben einfach keine Fähigkeit, damit umzugehen. Sie verhalten sich passiv oder sie rennen in Panik irgendwo hin. Aber sobald ein Raubtier auftaucht, brauchen sie Schutz. Sie können sich nicht alleine gegen Raubtiere wehren. Das heißt, sie brauchen Hirten, die sich um sie kümmern und in diese Aufgabe darfst du dich hineingestellt sehen. Das ist sicherlich eine verantwortungsvolle Aufgabe, zu der Petrus hier ermahnt, aber du kannst dir eben auch der Hilfe des Heiligen Geistes gewiss sein. Und das ist bei allen Aufgaben und Tätigkeiten, die wir tun. Aber es bedeutet auch, und das lesen wir so fast nebenbei, die Herde Gottes, die bei euch ist, das heißt ein Ältester, auch in der Gemeinde leben muss, mit der Gemeinde leben muss, Zeit letztlich in der Gemeinde verbringen muss. Die Herde, die bei euch ist. Das heißt, Ältestenschaft gelingt nicht, wenn man sie nur von außen oder gelegentlich mal auftauchend wahrnimmt, sondern man sollte mitten im Geschehen sein. Beziehung lässt sich ja immer nur im Miteinander in der Gemeinschaft leben. Die Herde Gottes, Herde, ist halt eigentlich ein Begriff im Griechischen im Sinne einer Verkleinerungsform, also letztlich so ein Kosewort. Wir können das gar nicht richtig bei uns ausdrücken. Also wir müssen eigentlich hier schreiben Herdlein oder so. Ja, gibt's gar nicht das Wort im Deutschen. Also eine Verkleinerungsform, ein Kosewort, was unglaublich viel Liebe, Zartheit ausdrückt. Und das will Petrus eben deutlich machen. Das ist diese von Gott geliebte Herde, die Gemeinde, Herdlein in Anführungsstrichen, ja, also ein Begriff, den es eigentlich nicht gibt, aber so könnte man es vielleicht am besten oder so müsste man es eigentlich übersetzen. Und da darfst du als Ältester dienen, dich für deren Ernährung, für ihren Schutz einsetzen. Also ein ganz liebevolles Wort, was hier Petrus benutzt. Wie soll das jetzt geschehen? Und da gibt Petrus drei Tipps im Prinzip, eigentlich so ein bisschen als Gegensatzpaare formuliert, wie das gelingen kann oder andersrum, wie es nicht laufen sollte. Und er nennt da drei Gegensatzpaare. Er sagt einmal, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Also nicht gezwungen. Das griechische Wort hat so ein bisschen den Charakter, dass man jemand etwas aufdrängt, zu etwas hindrängt und dann macht man's. Ja, also wie so ein Pflichtgefühl, ja gut, wenn ihr das alle sagt, wenn ihr meint, dann mache ich das. Aber eher mürrisch, als Pflicht, nicht aus innerem eigenen Antrieb. Positiv soll es eben freiwillig erfolgen, aus innerem Antrieb, von Herzen, motiviert, damit auch fleißig, nicht wie so ein Hund, den man zur Jagd tragen muss, sondern aus einer intrinsischen Motivation, wie man heute sagen würde, von innen heraus kommend, nicht nur einfach von äußeren Faktoren geleitet. Und so wie ich dich erlebt habe, passt das auf dich ja auch genau. Du bist jemand, der aus einer inneren Motivation heraus Dinge anpacken will, verändern will, sich einsetzen will, sich einbringen will. Also ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass wir dich zum Ältestenkreis hintragen mussten und mit Mühe du dann da geblieben bist, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ja, aber nicht aus Zwang, sondern freiwillig aus einer inneren Motivation heraus. Proaktiv, eigenständig, anpackend, sagend, ich will hier was tun, ich will mich einbringen. Das ist damit gemeint. Und das heißt dann auch, wie es Gott gefällt, das ist Gott gemäß oder in anderer Übersetzung, wie es Gott gefällt. Wenn du so dienst, letztlich gilt das für alle Dienste, dann freut sich Gott darüber. Das gefällt Gott. Ein zweites Gegensatzpaar, nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig oder man könnte sagen auch von Herzensgrund. Also nicht aus Geldgründen, Petrus benutzt dabei so einen Begriff, der so ein bisschen an schmutziges Geld denken lässt, so Geldwäsche, irgendwie so ein Geld, wo irgendwie so ein bisschen Dreck dran klebt, wo man denkt, wer weiß, wo das herkommt, was damit passiert ist. Und das will er damit eigentlich sagen. Geld an sich ist nicht schlecht oder verkehrt, wohl aber kann es missbraucht werden oder einen korrumpierbar machen. Doch wo man mit Spenden, mit Geld insgesamt zu tun hat, lauern auch immer Gefahren. Aber ich würde es auch weitergehend verstehen, vielleicht nicht nur an Geld gedacht, sondern vielleicht ist der Gewinn heutzutage vielleicht in anderen Dingen auch zu sehen, vielleicht in Anerkennung, vielleicht in Posten, den man bekleidet, Wertschätzung, die man für sich auch braucht, für seine Psyche, Stärkung der Identität, sich sonnen im Bewusstsein, ein Leistungsträger zu sein und so weiter. Also man kann sich so manchen Gewinn vorstellen, der vielleicht mit so einem Amt auch potenziell einhergehen könnte, dass man sagt, jawohl, ich bekleide jetzt dieses Amt, ich habe dieses Amt, das bringt mir einen gewissen Gewinn. Und wenn es nur die Anerkennung in der Gemeinde ist oder in welchem Umfeld auch immer, aber es ist für mich ein Gewinn. Und da sagt Petrus, Vorsicht, dieser Gewinn, dieser Wunsch nach Gewinn soll nicht dahinter stecken, sondern, also ich brauche nicht die Gemeinde oder sollte nicht die Gemeinde nutzen, um mein eigenes Ego aufzubauen, sondern Petrus sagt, nicht für mich, sondern aus Hingabe, aus Herzensgrund für die Gemeinde. Die Mentalität sollte dementsprechend ja auch eher sein, das macht Petrus ja schon deutlich, ein Opfer kann auch dazugehören, Opfer bringen. Vielleicht sogar, dass es nach außen wie ein Verlust aussieht. Ja? Ein Verlust an Zeit, ein Verlust an Bequemlichkeit, ein Verlust an Familienidylle, ein Verlust an Hobby, was auch immer. Also nach außen hin muss es nicht wie ein Gewinn aussehen. Und Petrus macht Mut zu sagen, nicht aus Gewinn, nicht für mich, nicht das, was mir gut tut, sondern das, was der Gemeinde gut tut, das, was der Herde gut tut. Ein drittes Gegensatzpaar, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Dritter Bereich. Überherrschen, sehr starkes Wort eigentlich, was Petrus hier benutzt im Griechischen, welches von Dominanz über Menschen und Umstände spricht. Hier geht es also um Machtmissbrauch, einen harten, einschüchternden Leitungsstil, der andere unterdrückt, klein macht, beherrscht. Ein biblisches Bild wäre dieser Diotrephes im dritten Johannesbrief. Er hat andere Christen abgelehnt, er hat sie aus der Gemeinde rausgeschmissen, dafür gesorgt, dass sie gar nicht erst in die Gemeinde reinkamen. Und von ihm wird dezidiert gesagt, er wollte der Erste sein. Also es war so ein Machtmensch, von dem wir im negativen Sinne auch was lernen können. Machtmissbrauch ist ja auch so ein Thema, was immer wieder auch genannt wird. Und ich denke, wenn man sich durch die Gemeindelandschaften oder auch durch die Kirchengeschichte angucken würde, muss man sagen, was hat diese Art von Machtmissbrauch nicht auch schon zerstört? Auch in Gemeinden, bis hin in Gemeinden hinein. Und davor warnt Petrus. Er sagt, wir sollen nicht herrschen,
sondern wir sollen Vorbilder sein, Vorbilder werden. Werden heißt für mich auch so ein Stück, das ist jetzt nicht eine Sache, die ist einmal da, Vorbild, Punkt, sondern das ist eine Entwicklung auch, die weitergehen darf. Ja, auch ein Ältester muss, soll, darf sich weiterentwickeln. Vorbilder sein, vom Charakter her, auch von der Diensteinstellung her. Ich denke, der Begriff dienende Leiterschaft, das ist so ein Begriff, der so in den letzten Jahren zunehmend aufgetaucht ist, trifft es meines Erachtens ganz gut. Andere Menschen fördern, entfalten, ihr Bestes im Sinn haben, nicht sie unterdrücken, damit sie aufblühen, damit deutlich machen, es geht nicht um mich, um dich, um uns als unsere Position, um unsere Freunde, sondern es geht um die anderen, um die Gemeinde. Auch natürlich, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Es geht tatsächlich manchmal auch um Macht, um Einfluss, um Leitung, aber in diesem positiven Sinne. Den anderen dienen, nicht missbräuchlich, nicht destruktiv. Also drei Gegensatzpaare, wo Petrus sagt, da pass auf oder da passt auf als Älteste, dass es bei euch nicht so ist. Macht es nicht aus Zwang, lasst euch da nicht einfach reindrängen, sondern freiwillig, aus innerer Motivation. Nicht aus Gewinnsucht, nicht für mich selber, sondern bereitwillig von Herzensgrund für die Gemeinde, für das Reich Gottes, Hingabe lebend und auch nicht herrschen, sondern durch Vorbild überzeugen. Und Petrus schreibt ja hier an dieser Stelle, nicht über ihren Bereich herrschen. Genauer kann man es eigentlich übersetzen sogar, nicht über den Anteil herrschen oder über das Zugeloste. Und das finde ich noch einen ganz interessanten und wichtigen Einschub. Das, was ja erstmal bedeutet, Gott selber hat uns einen Bereich, hat dir einen Bereich zur Verwaltung zugelost sozusagen. Ja, so könnte man es übersetzen. Einen Anteil gegeben, einen Bereich gegeben, in dem du arbeiten, dienen sollst. Nicht einfach Menschen oder Umstände, die das jetzt erforderlich gemacht haben. Und das möchte ich dir, Viktor, auch vielleicht nochmal besonders oder auch persönlicher noch mitgeben. Was bedeutet das jetzt? Was ist dein Anteil, dein Zugelostes, dein Bereich? Im Endeffekt bedeutet es grundlegend drei Dinge, so sagen es zumindest Ausleger. Zum Ersten ist es der Leitungsdienst, die Ältestenschaft als solches. Das ist erstmal das Los, der Anteil, der Bereich, den du hast. Zum Zweiten bedeutet dann eben auch konkret die Gemeinde. Jetzt nicht alle Gemeinden, du bist ja jetzt nicht Ältester für 20 Gemeinden, sondern für eine Gemeinde, nämlich Detmold Nord. Zeigt aber auch, ist eine Begrenzung da. Dein Bereich ist Detmold Nord als Ältester, nicht fünf andere Gemeinden, für die du in gleichem Maße verantwortlich wärst. Zum Dritten aber, denke ich, bedeutet es auch, dein spezielles Begabungsprofil, deine speziellen Aufgaben, deine spezielle Persönlichkeit innerhalb der Ältestenschaft, innerhalb der Leiterschaft, innerhalb der Gemeinde. Und da hast du von Gott eine ganze Menge bekommen. Da ist so dieses visionär, wenn ich so dran denke, dieses visionär strukturelle Denken und Planen. Da ist dein starkes Anliegen für Gebet, da ist dein Herz für Hauskreise. Das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass du auf der einen Seite Hauskreise als ganz wichtiges Element siehst, um die Struktur der Gemeinde zu stabilisieren. Aber ich glaube, das größere Anliegen ist dir noch, dass du sagst, Menschen können hier, und ich glaube, das ist für dich ganz wichtig, in ihrem Herzen glauben, erleben, entwickeln, entfalten, persönlich, dir geht es nicht darum, dass einfach nur eine Form gewahrt wird, sondern dass Menschen in ihrem Herzen erleben, Gott ist da und sie entwickeln sich, ihr Charakter, ihr Glaube entfaltet sich. Und Hauskreise, Kleingruppen, Zellen, wie man es auch immer bezeichnen mag, da sagst du, das ist ein Tool, das ist eine Möglichkeit, ein besonders guter Bereich, wo wir das leben und erleben können. Anliegen für Lobpreis und Anbetung von Herzen kommend. Nicht einfach nur als Form, sondern du sagst, das ist mir wichtig, da kann ich Gott erleben, da kann die Gemeinde Gott erleben. Das ist dir, glaube ich, ein wichtiges Anliegen. Praktische, verwalterische Fähigkeiten, aber auch letztlich deine Predigtbegabung. Ich denke, jeder, der Viktor schon mal predigen hat hören, der hat davon profitiert. Da ist was im Herzen angekommen. Ich denke, da hast du eine Begabung. Gott hat dir da vieles geschenkt, der Heilige Geist hat dir viel geschenkt. Du hast also von Gott eine ganze Menge zugelost bekommen. Ganz abgesehen mal von deiner Frau Linda, die dich ja sehr unterstützt und die ja auch ein volles Ja zu deinem Dienst hat. Auch, das kann ich dir sagen, oder kannst du Claudia ja auch fragen oder auch Diana oder wie auch immer. Das ist nicht immer einfach. Das muss nicht immer simpel und lustig und chillig sein. Das kann manchmal auch schwierig und spannungsvoll sein. Aber du hast ein Ja dazu gefunden und du sagst, da bin ich bereit, das zu unterstützen. Begabung, Fähigkeiten, der Anteil, das Zugeloste, was du bekommen hast, bedeutet andererseits aber auch, denke ich, ein Bewusstsein von Begrenzung. Gott gibt dir einiges, aber er begrenzt es auch so ein Stück. Ältestenschaft in der Mehrzahl, hatte ich ja schon gesagt. Du musst es also nicht alles alleine stemmen. Im Bild gesprochen stelle ich mir so ein bisschen vor, dass wir wie so einen Fußballplatz haben, auf dem wir spielen. Ja, das ist so unser Spielfeld. Und da können wir uns bewegen. Da spielen wir, da schießen wir die Tore, da verteidigen, was auch immer. Auf der anderen Seite hat so ein Fußballplatz natürlich auch Seitenlinien, Begrenzungen. Also wenn du ständig außerhalb dieses Platzes spielen würdest, auf einem anderen Fußballplatz oder einfach ständig rauslaufen würdest aus der Begrenzung, aus dem Fußballfeld, würde das der Sache nicht dienen. Ja, da wären die anderen wahrscheinlich auch nicht so zufrieden. Von daher möchte ich nochmal so ein bisschen auch diesen Vers rekurrieren, Apostelgeschichte 20, 28, den wir gehört haben, wo ja auch gesagt wird, wir sollen auf uns achten. Und ich möchte dich auch ermutigen, aufzuzeigen, Gott überfordert dich nicht. Gott hat dir etwas zugelost, eine ganze Menge, einen Anteil, einen Bereich. Das bedeutet eben aber auch, in Anführungsstrichen ein bestimmtes Maß an Zeit, an Energie, an Wegsein von der Familie. Aber du hast eben auch Zeit für dich, für die Familie, fürs Familienleben, damit dies nicht komplett absorbiert wird. Auch Zeit für dich, für deine Hobbys, für Freizeit. Aber du darfst auch sozusagen beruhigt sein, in dem Sinne, dass du weißt, ich habe nicht alle Begabungen, ich habe nicht alle Fähigkeiten, ich muss nicht alles leisten, ich muss nicht alles können, sondern ich kann mich einbegeben, A, in die Mitältestenschaft und B, zu sehen, du hast einen Anteil, einen Bereich, für den du auch innerhalb deiner Tätigkeiten in der Gemeinde zuständig bist, aber eben auch nicht zwingend darüber hinaus. Gott gibt uns das, was wir brauchen oder gibt uns bestimmte Anteile, Bereiche, und wenn wir darin bleiben, glaube ich, ist der Segen besonders groß. Ich komme zum Abschluss. Das Schönste kommt zum Schluss, das Schönste kommt noch und es wird in Vers 4 deutlich, dort ist die Rede vom unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit. Der Dienst, ja, kann anstrengend sein, ja, kann kräfteraubend sein, ja, es kann eine ernsthafte Verantwortung sein, ja, die biblischen Maßstäbe sind hoch, aber du darfst auch wissen, du bist im Dienst des eigentlichen Hirten, des Oberhirten, nämlich Jesus selbst unterwegs. Du bist Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, das steht auch da in Vers 4, die sicher jetzt aber auch schon in diese Zeit hineinstrahlt, aber vor allem offenbart wird, wenn Jesus wiederkommt. Und hier wird ewiger Lohn, ein Siegeskranz versprochen. Der Vergleich stammt aus der römisch-griechischen Welt der Sportkämpfe. Hier bekam der Sieger damals nicht eine Trophäe oder eine Medaille, das war damals zu der Zeit scheinbar nicht so, sondern eben diesen Siegeskranz. Das ist die große Aussicht und Perspektive für treuen Dienst. Das bedeutet aber auch, hier liegt die Hauptmotivation, nämlich, dass Jesus am Ende sagen kann, recht so, du guter und treuer Knecht, nach Matthäus 25, 23. Das ist damit auch der eigentliche Bewertungsmaßstab. Gar nicht so sehr, wie Menschen deinen Dienst beurteilen, so wichtig das auch an manchen Stellen sein mag. Welche Ansprüche sie vielleicht stellen, wie sie sich deinen Dienst vorstellen, vielleicht auch dort, wo du Ablehnung oder Zurückweisung erleben solltest, sondern was sagt Jesus am Ende? Wie bewertet er deinen Dienst? Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, die wir, du, aber jeder letztlich sich auch in der Gemeinde immer wieder stellen soll und muss. Wie bewertet Jesus das? Nicht, wie bewerten es andere Menschen? Das ist der eigentliche Maßstab. Und da macht Petrus Mut und sagt, am Ende bekommst du einen unverweltlichen Siegeskranz, Lohn für diese Mühe. Die siehst du vielleicht jetzt nicht hier auf der Erde oder gar nicht viel davon. Vielleicht denkst du auch an manchen Tagen, das ist doch mehr Anstrengung und Verlust vielleicht sogar an manchen Stellen, als ich mir das gedacht hatte. Aber der Gewinn kommt später. Das Schönste kommt noch und das ist das, was Petrus hier zusagt, als Ermutigung weitergibt. Und das finde ich eine tolle Perspektive. Dir, lieber Viktor, wünsche ich in diesem Sinne Gottes reichen Segen für deinen Dienst, die Fülle des Heiligen Geistes, ein immer wieder Neues inspiriert werden durch das Wort Gottes und letztlich viel Freude und Frucht für alle Arbeit in der Gemeinde. Amen.